Ich will zunächst den Bibeltext lesen, der die Grundlage zu den weiteren Gedanken ist, mit der Überschrift, es geht doch ums Recht. Kennt ja den Ausdruck, es geht doch ums Recht. Da wird schon ganz schön viel gestritten, wenn es ums Recht geht, oder? Um die richtige Meinung, die richtige Überzeugung. Gut, ich lese den Text. Johannes 8, Abvers 1 bis 12. Jesus aber ging zum Ölberg, und früh morgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Okay, soweit der Text. Ich weiß nicht, ob die Predigt sprühend ist, charismatisch oder sonst was, ist mir auch egal. Aber diese Geschichte hat mich sehr angesprochen. Und ich will sagen auch, was der Zusammenhang davon ist. Letzte Woche in der Predigt hatte ich über Daniel 2 gesprochen. Und in Daniel 2 wird Nebukadnezar ein Traum geschenkt, den Daniel auslegt. Und in diesem Traum wird etwas gezeigt, was sich zu 70, 80, 90%, das vermag ich nicht zu sagen, schon erfüllt hat. Wer es denn nur lesen und erkennen will. Und der Rest kommt auch noch. Es werden 4 Weltreiche gezeigt. Und beim letzten Weltreich, in diesem Traum, wird auf das letzte Reich, es wird kurz skizziert in seiner Art. Und diese ganzen 4 Weltreiche, sie alle stehen in besonderer Beziehung zu Israel, denn Gottes Geschichte mit der Erde zeigt und erfüllt sich an Israel, weder an Moskau noch an Washington oder Berlin oder Brüssel, wo die EU sitzt, sondern in Israel, in Jerusalem. Der Mensch kann toben und spucken, es ändert nichts. Und dass die Menschheit so viel spuckt gegen Israel, ist ein Beweis, dass es stimmt. Gut. Auf jeden Fall, wenn diese Weltreiche dann zum Ende gekommen sind, kommt ein Stein vom Himmel und zerschmettert die Reiche der Welt und macht alles platt zu Spreu. Der Wind kommt und weht alles weg. Es wird ein Tag kommen, wo alle Regierungen dieser Welt beendet sind und nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Keine Religion, keine Philosophie, kein Ismus, noch sonst irgendwas. Es wird ein Stein vom Himmel kommen, der das Ganze platt macht. Und wenn man das so liest, so vordergründig, dann kann man ja denken, oh, dann scheint ja das zu stimmen, was manche Leute denken über das Alte Testament, auch nicht wenige Christen. Also der Gott des Neuen Testaments ist nicht der Gott des Alten Testaments. Das ist ein harter Gott, das ist ein Kriegsgott, da ist viel Mord passiert. Der Neue ist barmherzig, Jesus und so weiter. Ich sag mal, so solche Geschichten gibt's ja. Das versuchen wir gerne zu trennen. Ist doch hart, ne? Wie Gott da so einfach so platt macht und da gibt's ja gar keine Diskussion mehr und kein Gespräch mehr. Und dann, wir lesen zurzeit das Johannesevangelium, jeden Morgen ein Kapitel. Und dann lasen wir im Zuge dieser Vorbereitung und dieser Gedanken, die ich auch hatte, irgendwie doch hart. Diese Geschichte. Und auf einmal ging mir wie ein Fenster auf und ich sah auf einmal, wie viele Steine wir Menschen schmeißen. Wie viele Steine wir Menschen schmeißen. Weil es doch ums Recht geht. Guckt doch in unser Land, wenn es ums Recht geht. Wer ist rechts, wer ist links, wer ist richtig? Es ist noch Zurückhaltung, dass nicht schon Steine fliegen. Worte fliegen schon genug. Und soweit der Einstieg dazu. Und bevor ich zu dieser Geschichte komme, noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte erwähnt habe, Lydia, du kennst sie ja, die Geschichte von dem Indianerjungen. Eine wahre Geschichte vor 150 Jahren plus minus, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich las sie irgendwo in einem Andachtsbuch, kennt ihr die? Vom Indianerjungen, der einen Hund erschoss. Ist eine wahre Geschichte. So steht es da geschrieben. Ein Indianerjunge erschoss einen Hund mit Pfeil und Bogen einer anderen Familie. Daraufhin erschoss einer aus der anderen Familie den Jungen. Daraufhin erschoss einer der Familie des Jungen einen aus der anderen Familie. Waren schon zwei Tote. Dann erschoss einer von dieser Familie wieder aus der Familie des Jungen einen. Es waren schon drei Tote. Das ging so lange hin und her, es geht doch um Recht. Man kann doch nicht nachgeben. Man muss sich doch wehren. Wo kommen wir denn dahin? Bis nachher 114, 115 tot waren. So die Geschichte ist in Nordamerika passiert. Das heißt, aus jeder Familie waren fast 60 tot. Das waren schon Großfamilien. Dann haben sich die Häuptlinge der Region zusammengesetzt und haben die beiden Familien in die Wüste gejagt. Dann war Schluss. Und ich habe gedacht, diese Geschichte, die kenne ich doch. Die kenne ich aus meinem Leben. Die sehe ich in meinem Umfeld, das sehe ich in unserer Gesellschaft. Und um zurückzukommen zu diesem Predigttext, es sind mir zwei Begriffe aufgefallen, die hier zentral sind. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Umkehrung, die Finsternis der Welt. Wenn er sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann ist die Welt im Finstern. Die Finsternis und das Licht der Welt. Und ich habe mich gefragt, was ist die Finsternis der Welt? Was ist sie? Und ich möchte sagen, anhand auch dieses Textes und all dieser Gedanken dazu, die Finsternis unserer Welt ist unsere absolute Unfähigkeit, gerecht mit Schuld umzugehen, unserer eigenen und der Schuld anderer. Es ist das unablässige mit dem Finger zeigen auf den anderen und die eigene Schuld verharmlosen, herausreden, runternivellieren, besondere Umstände und ich konnte nicht und ich bin auch nur ein Mensch. Das ist unser Problem. Die Schuldfrage nagt an unserem Leben, an unserem Selbstbild, an unserer Wahrnehmung, an unserer Identität. Schuld stellt bloß. Wenn da einer was macht, ich denke an, wie hieß er noch, der Bundespräsident, der CDU-Mensch da, Wulff. Es waren nachher 704 Euro, die wohl nicht ganz sauber gelaufen sind. Da war Schluss. Aber es war für eine Schlammschlacht vorher. Ob er immer richtig gehandelt hat, ich will ihn gar nicht verteidigen, aber was ist da abgelaufen? Das ist persönlichkeitszerstörend. Man demontiert Menschen über diese Sache. Noch einmal Schuld, die Frage der Schuld und unser Umgang demontiert uns, befleckt uns. Und jeder Mensch hat mit der Schuldfrage zu kämpfen und versucht es irgendwie zuzudecken. Die einen legitimieren sich über Erfolg, Karriere, Geld, Aussehen, sportliche Leistungen, politisch große Ziele, für die meistens ja andere bezahlen, Klammer auf, Klammer zu. All das, was in unseren Augen groß und wertvoll ist. An diesen Dingen, die ich eben erwähnte, ist es nicht unbedingt nur verkehrt. Es ist gut, sportliche Leistungen zu bringen. Ich versuche gerade unseren Enkel, mal, der ist da sportlich ein bisschen runter. Ich versuche mal jetzt mit Klimmzüge und Liegestütze, dass er in die Pötte kommt. Ich möchte gerne, dass er der Beste wird. Das ist ein gutes Motiv. Man braucht auch ein positives Gefühl. Man braucht auch ein Gefühl, ich kann was. Es geht nicht darum, die anderen runterzumachen, sondern was zu können. Also in den Zielen, das ist nicht unbedingt schlecht. Aber wie oft sind all diese Dinge doch ein Mittel, sich selbst Wert zu geben, weil es irgendwo auch beißt. Und bei diesem Versuch, groß zu sein, sind wir absolute Konkurrenten, schielen ängstlich, ob es jemand anders ist, der klüger, besser, größer, schöner ist. Und Neid und Missgunst lassen viele Steine fliegen, oder? Zumindest in Gedanken und Worten und in Haltungen. Eine weitere Methode, um uns zu messen, um uns besser darzustellen, ist, uns zu vergleichen mit denen, die schlechter sind als wir. Das ist eine gute Methode, die trifft immer. Wenn du jemanden findest, der schlechter ist, da kannst du dich immer dran hochziehen. Da kannst du dich immer dran hochbewegen und findest immer was, dass du besser bist. Diese Methode, man richtet andere, man verurteilt sie und bekommt so das Gefühl, besser und überlegen zu sein. Manchmal ist in einem Leben nicht viel Gutes. Gefühlt, wenn man ehrlich wird, wenn stille Momente kommen, dann findet man nicht mehr viel Gutes. Aber wenn man etwas weiß, wenn man etwas versteht und man sieht andere, die es schlechter machen, dann findet man daraus immer noch einen Weg, seinem Leben Wert zu geben. Und das fliegen Steine in Gedanken und in Worten. Beziehungen werden zerrüttet, aber irgendwie muss man ja da rauskommen. Ich dachte an das Wort aus 1. Korinther 8, Vers 1. Die Erkenntnis bläht auf, macht stolz, lässt über andere erhaben sein. Wenn ich unsere Zeit heute beschreiben wollte, unsere Gesellschaft, könnte ich sagen, es ist nie genug, es geht immer besser und wenn dir die Zunge aus dem Hals hängt und du nicht weiter kannst, dann bleibst du eben auf der Strecke. Wir müssen immer noch das Klima retten und die Ukraine müssen wir retten und hier noch 15 Milliarden und da noch und hier wird knapp gespart und da wird gespart und ich weiß nicht alles. Es ist eine unruhige, nie zufriedene Gesellschaft, die sich mit Dschungelcamp ablenkt oder dem Wahnsinn der Zeit oder sich vereinigt zum gemeinsamen Aufstand gegen die neuen Nazis, die angeblich im Anmarsch sind, um auf diesem Weg wieder ein Stück Gemeinschaft, Identität und Wert zu bekommen. Indem man einen anderen Bösen identifiziert, auch das, wie gesagt, kann vereinigen und so fliegen Steine im Land. Das haben wir in der Geschichte oft genug gehabt und heute ist es auch nicht anders. Ich will nicht sagen, dass es nicht eine Gefahr von rechts gibt. Ich will nicht alles kleinreden. Aber es geht um die Haltung, die dahinter steht und wie wir mit diesen Dingen umgehen und was das mit uns macht. Es wird ja nicht ohne Grund gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die gespalten ist. Und wir Christen können ja auch ein Lied davon singen, von Gespaltenheit. Ich will noch einen anderen Aspekt des Steinwerfens aufzeigen. Ich denke, das ist wichtig, auch darüber nachzudenken. Es sind ja Dinge, die man an sich selbst beobachtet, die man anderen beobachtet, wo man merkt, hier laufen Prinzipien, hier laufen Muster ab, die haben eine Bedeutung. Das ist nicht ohne Grund. Ich komme ja dann auf die Geschichte, weil Jesus ganz anders mit all dem umgeht, was ich hier beschreibe. Ein anderer Aspekt beim Steineschmeißen steht mir auch deutlich vor Augen. Auf manche Menschen ist durch die Familie, durch engste Angehörige, durch Mitschüler und wiederholte Erlebnisse sind so viele Steine geworfen worden, durch Worte wie, du schaffst es nie, du bringst es nie, du bist ein Versager, wir haben dich nicht gewollt. Ein Vater sagte zu seinem Sohn, du bist nur geboren, weil deine Mutter die Pille abgesetzt hat, um mich loszuwerden. Weil der Vater hatte wohl gesagt, wenn du ein Kind kriegst, ist Schluss. Und weil sie keinen anderen Weg sah, ihn loszuwerden, hat sie die Pille abgesetzt. Für den Sohn natürlich erstmal stand er unter Strom. Und wenn das Menschen zu oft hören und erleben, manche werden so verletzt und entmutigt durch diese Sprüche im engsten Kreis, nicht irgendwo da am Rande, im übernächsten Dorf, sondern in der Familie, dass sie die Fähigkeit, ihr Leben als wertvoll zu sehen, verloren haben. Und sie fangen dann an, selbst auf sich Steine zu schmeißen, Selbstanklagen, Selbstvorwürfe, Kinder, die nicht klarkommen mit der Trennung ihrer Eltern und anfangen, sich selbst Vorwürfe zu machen, ich bin schuld an der Trennung meiner Eltern. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was das für die Persönlichkeit bedeutet und das weitere Leben. Nur mal, um deutlich zu machen, was das bedeutet, wenn wir Menschen streiten, uns nicht bereit sind, irgendwo zu einigen. Mancher Ehemann kritisiert seine Ehefrau so lange, die er vorgab zu lieben, bis sie fast daran zerbricht. Umgekehrt auch Frauen, Männer. Das sind alles Beobachtungen aus dem Alltag, aus dem Leben. Nicht wenige landen bei dem, was ich da beschrieben habe, in irgendeiner Sucht, um den Schmerz und das Gefühl von Wertlosigkeit, weil schon so viele Steine geflogen sind, loszuwerden und um irgendwie wenigstens für ein paar Stunden rauszukommen aus dieser Selbstzerstörung oder Zerstörung. Und ich habe hier noch einen Satz hingeschrieben, wir sollten uns wesentlich mehr im Klaren sein, welche Folgen unsere Worte haben. Einerseits und andererseits weiß ich auch, wie wenig ich das manchmal im Griff habe. Es ist erschütternd. Wenn man es vom Lichte Gottes her sieht, bitte. Bei uns Menschen ist alles normal, da kann man Steine schmeißen. Wenn die anderen das auch machen, umso mehr. Aber ich möchte was deutlich machen. Die ganze Welt liegt im Argen. 1. Johannes 5, Vers 19. Die Finsternis der Welt ist unser Umgang mit Schuld. Unsere Unfähigkeit, mit Schuld umzugehen, der eigenen und der anderen. Aus dieser Blindheit des gegenseitigen Richtens entstehen die Kriege. Im Jakobusbrief heißt es ganz klar, aus eurer Gier, aus euren Lüsten, also Lüsten sind nicht die sexuellen gemeint, sondern eure Lust nach Reichtum und dies und jenes, Macht und so weiter, kommen die Kriege. Als der Ukraine-Krieg anfing, habe ich gedacht, oh Mann, man zerbricht sich den Kopf, was und wie. Und dann las ich Jakobus, oh, steht's ja drin. Das ist die einfache Antwort. Hallo, Herr Zelensky, ich habe die Antwort. Da steht sie. Herr Putin, Herr Biden. Ein ukrainischer Mann, wir saßen vor 2 Wochen beim Kaffeetrinken zusammen in einer ukrainischen Familie, haben wir Ukrainer gefragt, was denkt eigentlich eure Leute im Land und so weiter. Ja, sagt er, Putin ist schuld am Krieg, aber der Regisseur für den Krieg, der sitzt in Washington. Das sagt ein Ukrainer. Aber bei uns will das keiner so laut sagen, es kommt nicht gut. Ja, da weißt du schon mal Bescheid. Und was ich beschrieben habe, geht ja auch unter uns Frommen mit dem Steine schmeißen. Schon die Jünger haben ja gesagt, Jesus wäre denen da, die wollen uns nicht nachfolgen. Ich kenne ganze Gemeindegruppen und Verbände, die sich besser fühlen als andere und das auch deutlich zeigen. Ihr seid die Abgefallenen, ihr seid die Liberalen. Das kommt auch rüber. Man kann ja gut mit dem Finger auch auf die anderen zeigen. Wenn ich all das sage, dann meine ich damit nicht, dass es nicht Fehler gibt, dass es nicht Fehlentwicklungen gibt, dass es nicht Irrlehren gibt, dass es gesellschaftliche Verwerfungen gibt und dass es auch im persönlichen Leben Dinge gibt, die angesprochen werden müssen. Darum geht das gar nicht, die sind real. Aber es geht ja um die Art, wie wir damit umgehen, ob wir das zum Gerichtsurteil über den anderen fällen und ihn dann runterdrücken oder ob das in einer Auseinandersetzung, wenn möglich, möglich ist zu klären. Das ist ja der Punkt. Ich finde die Geschichte in Johannes 8, diese Frau, diese Ehebrecherin und die, die sie anklagen und Jesus, das spiegelt unsere Welt. Und ich habe hier hingeschrieben, manchmal sind wir diejenigen, die Steine auf andere schmeißen und sie verletzen. Manchmal sind es die anderen, die auf uns Steine schmeißen und wir werden getroffen und verletzt. Jeder mag selbst für sich das beurteilen. Ich finde mich durchaus in dieser Geschichte wieder. Zu dieser Geschichte jetzt, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie sehen vor sich eine verachtenswerte Frau. Frisch beim Ehebruch ergriffen. Ich weiß nicht, ob die schon Spion aufgestellt haben, Observierer, die geguckt haben, was macht sie. Sie brauchten auf jeden Fall, wir wissen ja, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Das haben sie natürlich nicht plump gemacht. Plump funktioniert nicht. Sie mussten schon was Legales finden. Also sie brauchten einen Sünder. Sie mussten irgendjemand bei frischer Sünde ertappen. Und sie kannten ja ihre Schäfchen. Sie wussten ja, wo sie gucken mussten. Haben sie das, wie auch immer, auf jeden Fall, sie haben sie erwischt. Sie hat vielleicht gedacht, es geschieht alles heimlich. Sie haben sie gesehen und haben sie dann rausgezerrt. Sie sehen in ihr eine verachtenswerte Frau, schuldig des Ehebruchs, muss gesteinigt werden. Übrigens, im Islam wird heute noch gesteinigt. In Afghanistan und auch in anderen Ländern. Das gibt's immer noch. Und das stand ja auch im Gesetz. Kann man ja nachlesen, im 5. Mose. Da geht schon die Frage nach Gott wieder los, aber die lasse ich jetzt mal weg. Nee, die können wir weglassen. Die können wir weglassen. Auf jeden Fall, sie waren die Gesetzeshüter und sie konnten hier Autorität zeigen. Und ich sag mal so, sie lagen ja auch nicht falsch. Sie lagen ja auch nicht falsch. Recht, das zum gelingenden Leben des Einzelnen und auch der Gemeinschaft aufrechterhalten werden muss, das ist ja wichtig, dem muss Geltung geschafft werden durch Bestrafung derer, die es übertreten. Stell dir vor, der klaut dir einer das Auto. Also, du bist ein ganz barmherziger, nicht so schlimm. Ja, soll man nicht machen. Und dann? Wenn das die Diebe mitkriegen, dann wird immer mehr. Wozu soll ich mir ein Auto kaufen? Ich klaue das auch gar nicht, ich nehme mir das nur. Ich leih mir das nur aus. Ja, wo führt das hin? Also, sie lagen ja nicht falsch. Dem Recht muss Geltung verschafft werden, damit Recht Recht bleibt und Leben gelingt. Das ist ja auch richtig. Und das geschieht bis heute. Auch unsere ganz modernen und liberalen und sonst wie, die denken sich eine Strafe nach der anderen aus. Wenn du Bananenschale wegschmeißt, wenn du einen Apfelkrieb wegschmeißt aus dem Auto, kannst schon bestraft werden. In Bayern ist das anders wie bei Niedersachsen. Da gibt es auch schon, also was an Strafen inzwischen gibt, ist erstaunlich. Aber es kam noch was anderes dazu bei diesen Männern. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Sie suchten eine Anklage gegen ihn. Der Grund in ihren Augen war Jesus ja ein Gesetzesübertreter, denn er hat ihre Vorstellung von Glaubensleben nicht geteilt. Ich weiß, an meiner ersten Dienststelle, da kam mein Regionalleiter auf mich zu und meinte, Andreas, ich habe gehört, du gehst in Jeans zur Beerdigung, wurde mir erzählt. Oh, wo hat denn da das Telefon geklingelt und von wem? Ich habe nie eine Jeans zur Beerdigung getragen, wusste ich gar nicht. Aber da gibt's immer Leute in der Gemeinde, die finden immer, da, gegen irgendwas, Bei den einen ist der Rock zu kurz oder zu lang und die anderen müssen eine Haube tragen oder nicht. Da ist die Gitarre vom Teufel oder da gab's ja schon x genug Dinge, die man anzeigen kann. Und so war Jesus in ihren Augen Gesetzesüberträger. Er war ja ein Fresser und Weinsäufer. Das wurde ja über ihn gesagt. Und sie suchten eine Möglichkeit, ihn anzuklagen. Auf der anderen Seite, durch seine Liebe und Barmherzigkeit, schien er Gottes Gebote außer Kraft zu setzen. Und jetzt suchte man händeringend nach einem Weg, ihn anzuklagen. Man fand nur keinen. Bis zum Schluss nicht. Sie mussten erst irgendwelche Lügen erfinden, um ihn da ans Kreuz zu bringen. Also man beschattete, man observierte Jesus, man suchte etwas gegen ihn. Das sind diese Männer. Sie waren hochgestellte Theologen, von Gott eingesetzt in ihre Position. Die Frau, die Ehebrecherin, ich habe mich gefragt, wie hat sie sich gefühlt? Ich vermute, dass ihre Welt total zusammengebrochen war. Dieser One-Night-Stand, wie man heute so sagt, vielleicht waren es auch mehrere Nächte mit dem anderen Mann, wo sie alle Hoffnung hineingelegt hatte, diese verbotene Beziehung, die doch wenigstens etwas Leben in ihr sonst graues Leben brachte. Sie wusste, was das Gesetz des Landes sagt. Sie wusste, was Gottes Gesetz sagt. Jetzt war es aufgeflogen. Jetzt gab es nur noch eins tot. Und sie wusste, wenn das umgesetzt wird, das steht ja geschrieben. Das Alte Testament galt ja. Also für sie war der Tod vor Augen. Was konnte sie noch erwarten? Sie war angeklagt, sie war bloßgestellt, sie stand in der Mitte, da war nichts mehr. Komplett zerstört. Spürte sie obendrein vielleicht noch, dass in dem ganzen Verfahren ist, dass sie dabei sogar noch missbraucht wurde, weil diese Leute Jesus eine auswischen wollten und ihn zur Anklage bringen? Wir wissen es nicht. Jesus steht da. Er schaut die Männer an, er schaut die Frau an und sagt nichts. Er sagt nichts. Ich habe mich gefragt, das erste Mal jetzt beim Nachdenken, aha, der Stein Daniel 2 von Gott, aber wie viele Steine fliegen unter uns Menschen? Ich habe mich das erste Mal gefragt, wie sieht Jesus wirklich diese Frau? Man liest so flott weg, hat ihr vergeben, gut ist, zack, nächste Geschichte. Ich kann mir Folgendes vorstellen. Jesus sieht in ihr, in dieser Frau, in dieser bloßgestellten Frau, er sieht in ihr die Frau, die er, der Vater im Himmel und der Heilige Geist, das Leben geschenkt hat, den Plan entworfen hat und ihr alles mitgegeben zu einem guten und erfüllten Leben. Er sieht die Schönheit in dieser Frau, ihre Schöpferkraft, ihre Kreativität, ihre Weisheit, ihre Anmut, ihre Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Er sieht ihre Freude am Leben. Er selbst hat sie geschaffen aus einem einzigen Wunsch, dass sie das erlebt. Kinder wollen es immer besser haben als ihre Eltern, sollen es immer besser haben als die Eltern, die wollen das Beste. Er wollte das Beste. Und sein Wunsch war auch, in alle Ewigkeit mit ihr zu leben. Ein weiteres bin ich mir sicher, dass Jesus auch mit Trauer und Schmerz auf diese Frau schaute. Er sah die Folgen des Sündenfalls, von denen wir alle betroffen sind, und die Spuren, die das in ihrem Leben hinterlassen hat. Er sieht ihr Leben, aus welchen Gründen auch immer, das immer mehr zu dem Leben wurde, was sie jetzt zeichnet. Hat sie versucht, im Rahmen der Ordnungen dieses Leben zu finden und ist gescheitert und wollte jetzt einfach nur ein bisschen Spaß haben? Wir wissen es nicht. Was auch immer, für sie gab es scheinbar keinen anderen Weg, als ein bisschen Farbe in ihr Leben zu kriegen, als durch diesen Seitensprung. Der andere Mann. Sie wusste, was es bedeutet, aber der Gewinn schien so viel mehr. Und jetzt hat es ihr Leben zerstört. Noch einmal, es muss Jesus wehgetan haben, diese Frau zu sehen. Jesus zeigte nicht mit dem Finger auf sie. Jesus stellte sich nicht auf die Seite der Männer. Aha, ja, stimmt. Holt die Steine. Hätte er machen können. Er hat das Gebot ja mal gegeben. Er hätte es machen können. Ehebruch ist des Todes würdig. Sünde ist des Todes würdig. Es trennt von Gott. Lassen wir mal die theologischen Fragen, die jetzt aufkommen könnten. Ich will nur sagen, Jesus ist der Herr, der die Maßstäbe setzt. Es muss Jesus wehgetan haben, diese von ihm geschaffene Frau so durch das Leben, die Umstände, durch die eigene, sie war schuldig geworden und die Schuld anderer gezeichnet zu sehen. Er sah das Werk Satans, der gekommen ist, zu rauben und zu stehlen und zu zerstören, der aus Menschen, uns Menschen, die wir das Bild Gottes sind, Nebelkerzen macht, Schatten. Und er wusste, was er tun wollte. Er schwieg. Wie sieht Jesus die anklagenden Männer? Also heute würde man auf diese Männer klar zeigen, oder? Ihr Pharisäer! Das kommt ja schnell, wenn einer... Wenn einer klug daherkommt und dann macht er selber einen Fehler, heißt es schnell, du Pharisäer. Es gibt an der Küste, an der Ostseeküste so ein Pharisäergetränk. Ihr kennt das, ne? Kennt ihr die Geschichte dazu? Du kennst sie, ne? Ja, da war eine Hochzeit oder eine Beerdigung hier an der Nordseeküste und dann haben die Leute immer, da gab es Kaffee und Kuchen und in Kaffee haben sie immer Schuss reingemacht. Aber beim Pfarrer nicht. Der Pfarrer hat immer ohne Schuss gekriegt und dann haben sie sich doch mal vertan und dann trinkt er Kaffee mit Schuss und sagt, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Wie sieht Jesus diese Männer? Als ich drüber nachdachte, kam ich auch zu einem anderen Ergebnis, als ich normalerweise diese Männer sehe. Ich bin schnell, auch mit dem Finger herzeigen, diese Pharisäer. Diese schlimmen. Jesus sieht in ihnen Männer, denen er, der Vater im Himmel und auch der Heilige Geist, das Leben gegeben hat, den Plan entworfen hat und sie mit allem ausgestattet, was zu einem erfüllten Leben nötig ist. Jesus sieht in diesen Männern Stärke und Autorität, Schöpferkraft, Kreativität, Fähigkeit zur Vaterschaft, Weisheit, Weite des Denkens, Großzügigkeit, Mut, Neues zu wagen, Freude am Leben. Ich hole jetzt mal weit aus all die schönen Begriffe. Das sind ja auch schön. Es ist schön. Das kennzeichnet Männern, so wie Frauen gekennzeichnet sind von Gott her mit guten Gaben und Fähigkeiten, auch genauso die Männer. Er selbst hat sie geschaffen, mit dem Wunsch, die Ewigkeit mit ihnen zu verbringen. Er sieht in diesen Männern wiederum auch die Folgen des Sündenfalls, von dem auch sie betroffen sind, und die Spuren, die das in ihrem Leben hinterlassen hat, nur dass sie das nicht wahrhaben wollen, dass sie das verleugnen. Er sieht ihre Rechthaberei, kleinliche Gesetzlichkeit, das Verachten derer, die es nicht so geschafft haben, fromm zu sein wie sie, die nach ihrer Meinung und ihren eigenen Vorstellungen nicht zu entsprechen. Er sieht ihre Selbstgerechtigkeit und Arroganz, mit der sie ihre hohe Stellung ausnutzen zum Machterhalt, ihre eigene Position. Er sieht ihre Verachtung des Volkes. Das kann man alles nachlesen. Was ich hier gesagt habe, ist nicht erfunden. Es ist alles in den Evangelien zu finden. Er sieht ihre offiziellen Gesetzesübertretungen, die sie selbst nicht wahrnehmen und meinen, die Besten zu sein. Er sieht, wie sie diese Frau und ihre Situation missbrauchen, um ihm eine Falle zu stellen. Ich finde es beeindruckend, dass Jesus sagt, hey Leute, ihr habt falsche Motive. Es geht euch gar nicht um die Frau. Ihr wollt mir eine Falle stellen. Schlawiner. Wenn in unserem Land irgendjemand missbaut, guckt doch die Medien an. Voll von Unterstellung falscher Motive. Machterhalt, dies und das. Vielleicht stimmt ja auch was dran. Aber was nützt dieses an die Öffentlichkeit zerren? Was nützt dieses ständige Anklagen und Vermuten? Und was hat man schon? Ich weiß gar nicht, kriegt das keiner mit? Man sollte viel vorsichtiger sein mit seinen Worten. Jesus macht das nicht. Er geht da gar nicht drauf ein. Eigentlich muss ich sagen, ich weiß, es hat Jesus geschmerzt, diese Männer zu sehen, die ich persönlich eher so machen würde. Es hat ihn geschmerzt, was aus diesen Männern, denen er diese hohe Stellung geschenkt hat, geworden ist. Sie waren die geistliche Führung. Auch sie waren dem Widersacher Gottes, dem Satan, dem Stolz, ihr wisst es besser, zum Opfer gefallen. Und sie griffen jeden an. Er sah sie als Mensch, er sah die Frau und diese Männer als Menschen, die er sah sie auch als Gott, als ihr Schöpfer, als ihr Richter und Herr. Und er wollte ihnen helfen, auch diesen Männern. Der AfD kann man doch auch helfen, oder? Es geht schon die Schockstarre durchs Land. Die haben die Pest, die sind unberührbar. Ja, aber so ist es heute. Ich spreche ja nicht als Verteidiger der AfD, aber ich gehöre zum Souverän des Volkes. Ja, du auch? Wir sind doch der Souverän, ihr wisst, der Souverän. Das Wahlvolk ist der Souverän in unserem Land. So sagt man, das ist der juristische Ausruf. Guido, du weißt das, ne? Und souverän heißt souverän entscheiden. Das heißt, ich informiere mich breit und lasse mich nicht an der Nase herumführen von anderen, die meinen, mir die Meinung sagen zu müssen. Das kann ich selbst entscheiden. Naja, gut, jetzt sagst du, das war wieder Politik. Alles klar. Naja, aber man sieht ja die Parallelen von dieser Geschichte, wie es auch auf dieser Ebene sichtbar wird. Na gut, wer ist schuld? Für Jesus ist die Frau schuldig. Er spricht sie nicht gerecht. Er entschuldigt sie nicht. Er sagt, ja, die besonderen Umstände und eigentlich ist das auch nicht so schlimm und heute sieht das so anders aus, heute ist mal andere Vorstellung. Nein, sie ist schuld. Wird nichts dran geändert. Und genauso schuld sind die anklagenden Männer. Er tritt nicht für die Frau ein, gegen ihre Ankläger und er tritt nicht mit den Anklägern gegen die Frau ein. Er sieht sie von der Seite Gottes her und sie sind alle schuld. In Römer 3, Vers 10 bis 17 beschreibt der Herr uns Menschen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Jesus weiß, das ist die Situation, es ist Schuld. Und er selber weiß, dass er nicht lange danach für die Schuld der Frau und für die Schuld dieser Männer und für deine und für meine Schuld ans Kreuz gehen wird und diese Schuld sühnen und wegnehmen. Und er weiß, er hat die Macht, ihr zu vergeben. Er hat die Autorität, er ist der Souverän. Und er hat auch die Macht, diesen Männern zu vergeben. Und das ist beeindruckend. Jesus gibt der Frau und den Männern, ihnen allen eine Chance, allen. Er hört auf mit der Anklage. Der Frau mochte ja schon gar nichts mehr sagen. Aber wenn sie etwas sagen können, hätte sie vielleicht wahrscheinlich auch angeklagt. So sind wir Menschen. Er klagt nicht an. Seine Anklage geschieht auf einer ganz anderen Ebene. Er weiß, sie alle sind Sünder. Wir alle haben irgendwo versagt. Und er fängt an, sich zu bücken, schreibt auf den Boden. Wir wissen nicht, was er schreibt. Vom schönen Wetter schreibt er bestimmt nichts, dass die Sonne schien. Sind es Sünden? Manche vermuten Sünden. Ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht schreibt er auch Gebote Gottes auf den Boden. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Also ist es auch nicht so wichtig. Aber die Männer bohren weiter. Ja, Herr, warte nun. Und er schreibt weiter. Er hört, er sagt nichts, fast unheimlich, reagiert nicht, hört, denkt nach, reflektiert. Und dann richtet er sich auf und sagt nur einen Satz. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer in der Kneipe am Stammtisch ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein nach Berlin werfen. Und wir auch untereinander, als Christen. Wer als Christ unfehlbar ist. Beeindruckend. Und dann erschütternd. Die Männer gehen einer nach dem anderen weg. Angefangen bei den Ältesten, die theologische Elite, die es doch weiß, in höchste Position eingesetzt, geht weg. Getroffen. Bellen nicht mehr wie Hunde. Getroffen. Schweigend, es gibt keine Entschuldigung mehr. Sie wissen es, sie geben es zu. Sie waren bloßgestellt von Jesus, ohne dass er sie bloßstellte. Versteht ihr das? Sie waren ins Licht gestellt, ohne dass er sie bloßstellen wollte. Mit dem Finger zeigen, guck mal. Sie gehen weg, anstatt sich dazu Schuld zu stellen und zu sagen, Jesus, es stimmt. Okay, was sie gemacht hat, ist nicht richtig, aber du hast recht. Ich bin's. Ihr Stolz hinderte sie, die Schuld offen einzugestehen, und sie berauben sich der Vergebung Gottes. Erschütternd. Die Frau, die war schon platt. Da gab es keine Verteidigung, weil die war schon zur Stille gebracht. Da sagt Jesus nur, hat dich einer verklagt? Nein, er konnte sie nicht sagen, ich auch nicht. Und er spricht dir die Vergebung zu. Diese Leute wollten Jesus eine Falle stellen, das war die Rettung der Frau. Rein gesetzlich wäre es das Ende gewesen, das war die Rettung. Jesus vergibt ihr und sagt, sündige nicht mehr. Die Schuld wischt er nicht so weg, im Sinne von nicht schlimm oder all das, was es heute da so gibt. Die Frau ist wieder aufgerichtet und hat einen Neuanfang in ihrem Leben erlebt. Und dann kommt nach dieser Geschichte dieser berühmte Satz, wie gesagt, vielleicht ist das nur ein Vortrag für euch, was ich hier erzähle, aber das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Als ich diese Geschichte las mit dem Steine schmeißen und mit diesem Stein vom Berg in Daniel 2, wenn Gott einen Stein schmeißt, ja, Gott ist hart, aber wenn man Gott für hart erklärt, dann begreift der Mensch oft nicht, wie hart er selbst ist mit seiner Steineschmeißerei. Diese Gedanken kamen mir nur. Und dann kommt dieser Satz, wo Jesus sagt, Vers 12, Jesus redete abermals zu ihnen. Er redet nicht viel, aber das hat Gehalt. Und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dieser Satz, der gilt immer. Der ist nicht nur auf diese Frau bezogen. Ja, auch. Die Dunkelheit der Welt ist unser Umgang mit Schuld, unsere Fingerzeigerei und den anderen totschlagen. Mit Worten, mit Gedanken. In Jesaja 58 heißt es ja sehr klar, da zeigt Gott das auch auf, was ein rechtes Fasten ist. Er sagt, ihr fastet, also ihr kasteit euch und esst und trinkt nichts oder was. Hört auf damit. Das richtige Fasten ist, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Hör auf, mit dem Finger zu zeigen. Hör auf, mit Vorwürfen und dergleichen zu arbeiten. Da haben wir immer wieder dran zu arbeiten. Immer wieder. Im Herzen zu gucken, was ich finde es einen brutalen Kampf. Ich habe auch so gerne recht. Oder? Du nicht? Hier seid alle gut. Ich hab auch gerne recht. Keine Ideologie, keine Religion, keine Philosophie, keine Expertenidee von erfolgreichem Leben, keine Partei, kein Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus und wie die alle heißen, hat die Kraft, uns Menschen aus diesem Schlamassel von Anklage und Schuldzuweisung und Selbstanklage rauszubringen. Es landet immer im selben Muster. Der andere ist schuld. Oder eine Selbstverdammnis. Der Verurteilung. Es ist immer dasselbe Prinzip. Gesegneten Sonntag. Und ich komm zum Schluss. Ich weiß nicht, wie dir das Leben mitgespielt hat. Ich weiß nur eins, dass uns allen das Leben mitspielt und Spuren hinterlässt und brutal angreift manchmal. Manchmal ist es über weite Strecken auch bequem. Aber es beutelt sehr. Ich möchte manchmal wirklich meinen Kopf in den Sand stecken, schöne Welt spielen und alles vergessen. Es ist so. Geht aber nicht, funktioniert nicht. Man kann sich ja voll dröhnen mit weiß ich was. Ich weiß nicht, wie das Leben dir mitgespielt hat, welche Spuren hinterlassen. Die einen neigen zur Selbstgerechtigkeit, die anderen mehr zur Selbstverdammnis. Bei manchen ist es eine Mischung aus beidem. Manche haben es im Leben geschafft und verachten die anderen. Manche missbrauchen Menschen, nicht selten. Manche mehr in Menschen erleben Missbrauch. Manchmal sind wir selbst es, die Steine auf andere werfen, in Gedanken und Worten. Manchmal werden wir selbst von Steinen getroffen, das Leben ist steinig. Macht Bahn. Räumt die Steine aus dem Weg. Jesaja. Macht Platz für den König, für Jesus. All die Vorurteile weg damit. Ihm Platz machen. Das ist die Antwort. Die Antwort auf die Fragen und Nöte unseres Lebens ist Jesus Christus, auch gemeintlich oder was auch immer der Umstand ist. Jesus sagt, wer mir folgt, in meiner Nähe bleibt, sich an mein Wort hält, mit mir im vertraulichen Gespräch bleibt, meine Wege geht, wie ich auch in meinem Wort es sage, für den wird es immer hell bleiben. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, aber wenn man manchmal Sprecher hört, dann scheint das immer von Sieg zu Sieg zu gehen, immer Halleluja, immer bestens und preis dem Herrn. Das ist ja auch preis dem Herrn, aber im Alltag ist es doch ein Durchbeißen. Und der Punkt ist doch der, von Sieg zu Sieg geht vorher von Kampf zu Kampf. Sag ich mal, oder? Ohne Kampf kein Sieg. Das ist so. Und da sagt Jesus, bleib in meiner Nähe. Such meine Nähe. Heute und auch morgen und auch die ganze Woche. Wie immer das Leben dir mitgespielt hat, du bist wertvoll, von Gott geschaffen, geliebt, berufen und befähigt. Jesus ist an deiner Seite, will mit dir durchs Leben gehen, deinen Lebensweg hell machen und seinen Ruf, bleib an mir, da wo du bist. Ich bin dein Licht und mit mir bist du Licht in deiner Umgebung. Soweit meine Gedanken zu diesem Thema. Amen. Ich möchte auch beten. Herr Jesus Christus, danke für diesen Text aus Johannes 8, der uns einfach ein Stück Wirklichkeit unseres Lebens spiegelt. Wo da sich jeder findet, Herr, das weißt du. Wichtig für uns ist nur, dass du da gestanden hast. Wichtig ist deine Sicht über dem Leben dieser Frau und dieser Männer und deine Sicht über unserem Leben, Herr. Diese Männer lebten in Stolz und Selbstgerechtigkeit, meinten, wer zu sein, und waren es doch nicht. Und diese Frau dachte, ihr Leben ist zerstört. Du hast das Ganze gewendet. Du bist das Licht der Welt, Herr. Das bist du auch in unserem Leben. Du weißt, wo wir uns Dinge vielleicht einbilden, aber du weißt, wo wir auch mit dem Gefühl leben, naja, so prall ist das auch nicht. Aber Herr, du bist das Licht der Welt und du sagst an deiner Seite, bleibt unser Lebensweg hell. Und das wünsche ich mir für uns alle, Herr, dass wir das immer wieder erleben und dass wir aus deiner Kraft und aus dem Wissen und Erleben deiner Nähe selbst Kraft schöpfen, es hell wird in unserem Leben und wir von diesem Licht auch weitergeben können. Herr, das schenke du. Ich danke dir. Amen.